Herr, wir glauben, dass du der alleinige wahre Gott bist. Wir glauben, Herr, dass in dir das Leben ist, dass in dir die Auferstehung ist. Wir glauben, dass in dir die Gerechtigkeit und die Vergebung ist, die Gnade und Barmherzigkeit, die Liebe in höchster Vollkommenheit ist. Herr, wir glauben, dass was wir gesungen haben, wir glauben, wir wollen das bezeugen. Und wir wollen das nicht nur mit unseren Stimmen bezeugen, mit unseren Mund bezeugen, sondern auch mit unserem Leben bezeugen, weil du es wert bist, Jesus, weil du es wert bist. Und ich bitte dich, Herr, vom tiefsten Herzen, Herr, dass die Bibelarbeiten an diesem Wochenende dazu beitragen, dass wir ermutigt werden und gestärkt werden, voller Freude und Kraft und Bereitwilligkeit in unseren Herzen durch unser Leben, dieses Zeugnis des herrlichen Evangeliums Jesus Christus von dir weiterzugeben, dass in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir reden, wie wir miteinander umgehen und mit den Nächsten in dieser Welt uns positionieren, Herr, dass es Zeugnis gibt von diesem Evangelium, von dieser guten Nachricht. Und danach sehne ich mich und das will ich von dir bitten, um deinen Segen, Herr, auch jetzt für diesen Vormittag, für die Bibelarbeiten. Schenke, Herr, Aufmerksamkeit, offene Herzen, schenke Fähigkeit im Reden und im Hören. Das vermagst du uns zu geben, über alle Müdigkeit hinaus und über alle menschliche Begrenzungen hinaus. Herr, wenn dein Geist redet, Herr, dann ist es unsere Freude, das ist unsere Nahrung. Und rede du. Amen. Ich weiß nicht, wie ihr so zu solchen Freizeiten steht, aber so schlecht nicht, weil sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Ich glaube, meistens schon so, dann so am Freitag noch schnell vom Geschäft und dann packen und hin und her und Stau und all das. Und dann für manchen scheint es als Mühe, aber wenn man dann da ist und diese Zeit hat untereinander in dieser Gemeinschaft und des Segens, dann für mich sind das immer solche Berge. Dann darf man kurz raus, auf einen Berg, kurz auf dem Berg bleiben und in der Nähe Gottes sein, mit den Geschwistern, den Gläubigen und so auftanken und dann kann man wieder von diesem Berg runter. Und ich hoffe, dass ihr jetzt angekommen seid auf dem Berg, also höher, dass es nicht mehr höher geht, sondern dass ihr da eure Laubhütten aufschlagen könnt und die Zeit mit Gott erleben könnt. Ich habe gestern versucht, euch hineinzunehmen in die Thematik von diesem Wochenende. Und das Thema ist der bewährte Glaube und ich möchte anhand des Jakobusbriefes und von ihm ausgehend über dieses Thema mit euch nachdenken. Und das Anliegen oder die Botschaft ist einfach, der echte Glaube bewährt sich im Tun. Das ist das. Der echte Glaube bewährt sich im Handeln, in der Praxis zeigt sich, ob der Glaube, den wir haben, von dem wir vielleicht sogar überzeugt sind, den wir proklamieren und bezeugen und über den wir reden, ob der wirklich echt ist. Und ich weiß nicht, wer die Aufgabe gestern Abend, die Hausaufgabe gemacht hat. Ich hoffe, gebetet habt ihr alle, wie viel gelesen haben. Von einem habe ich gehört, da ist seine Frau, die Frau hat es verraten, der ist beim Lesen eingeschlafen. Also wirklich nicht beim Wort genommen. Voll gut. Und ich weiß nicht, wie weit ihr gelesen habt und dann eingeschlafen seid, ob ihr bis Kapitel 5 gekommen seid. Ich möchte aber mit Kapitel 5 anfangen, das heißt von hinten. Mit den letzten Versen möchte ich das Studium des Jakobusbriefs mit euch beginnen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer bis Kapitel 5 gekommen ist, aber es ist ja nicht so arg viel. Kapitel 5, Vers 19 und 20, das ist der Schluss vom Jakobusbrief. Und in gewisser Weise erfasst es das Anliegen von Jakobus hier wieder. Also das drückt das Anliegen und die Haltung und die Motivation und das Ziel von diesem Brief aus. Eigentlich die Kernaussage. Ich habe euch versucht, gestern anhand von Apostel Paulus das deutlich zu machen, wie er sich Sorgen macht, dass er umsonst gearbeitet hat oder dass es an Bewährung gemangelt hat und dass er wirklich auch Sorgen hatte, ob nicht einige in Korinth oder in Galatien, in den Gemeinden, ob es da nicht einige eigentlich eine Wiedergeburt erstmal erleben müssen. Und dieses Anliegen hat Jakobus ebenfalls. Und das wird in diesen beiden Versen deutlich. Ich möchte sie euch vorlesen. Meine Brüder und übrigens Schwestern auch. Ich wiederhole mich da, aber das gilt den Schwestern auch. Und weil das griechische Wort einfach für Brüder, für Geschwister in dem Sinne männlich und weiblich, nicht, also damit ist das mit hineingenommen. Ja? Nur nebenbei, das Wort, was wir verwenden ja Geschwister. Und das kommt ja eigentlich von Schwester, das deutsche Wort Geschwister. Also G ist die Verstärkung von etwas im Deutschen, gelaufen, geschrien, das ist immer die Verstärkung und Schwester. Das heißt, die Verstärkung und Vermehrung von Schwester sind wir. So, das ist interessant. Im Griechischen ist das mehr Brüder, dann bezieht man das auf die Männer. Im Deutschen ist es Schwester, bezieht man es eigentlich eher auf die Frauen. So kommt beides zusammen, okay? Also allem wird gerecht. Also wir sind damit gemeint, die Gemeinde. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das ist das Hauptanliegen. Das drückt nochmal aus, was Jakobus mit dem ganzen Brief an mich vorhat. Er sagt, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt, also wenn es welche gibt, die Wahrheit verlassen, die der Wahrheit nicht entsprechend leben, und derjenige, der sich die Mühe macht, ihn wieder zurückzubringen, dann tut er einen Liebesdienst. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht immer als Liebesdienst empfunden wird. Dass oft dann als Nörgler oder als Querschießer oder als Besserwisser oder als pingelig, penibel, Kritiker oder wie auch immer empfunden wird, wenn man hingeht und sagt, das ist aber nicht der Schrift entsprechend, sondern Jakobus sagt, wenn ich das, was ich euch geschrieben habe, ich habe ein Anliegen. Diejenigen, die von der Wahrheit abgeirrt sind, ich möchte sie zurückbringen. Ich möchte sie retten. Das ist das Anliegen, das ist ein Liebesdienst. Das ist ein absoluter Liebesdienst. Wenn derjenige, den zurückführt, wen? Ein Sünder. Das heißt, der in Sünde lebt. Und was diese Sünde ist, hat er verschrieben und beschrieben. Das gucken wir uns miteinander an, was er als Sünde bezeichnet. Aber das ist das Anliegen. Und das ist zugleich auch meine Motivation und auch mein Anliegen in der Art. Es geht nicht darum, jemanden den Glauben abzusprechen und sagen, ich habe es doch gewusst, du bist ein Ungläubiger. Guck mal, und so wie die leben, das machen wir meistens über die anderen. Wir wussten, das sind nur Ungläubige. Ist ja klar, jetzt wird es deutlich, jetzt sagst du das Wort, ich habe recht. Ja, das ist nicht die Gesinnung und das ist nicht die Haltung. Weder meine heute noch in meinem Dienst, aber genauso darf das auch nicht unsere Haltung gegenüber denjenigen sein, von denen wir sehen und wissen und nach der Schrift beurteilen können, die sind von der Wahrheit abgeirrt. Es geht nicht um Rechthaberei, Besserwisserei, aber es geht nicht darum, sich über den einen zu stellen und sagen, guck mal, du lebst so, guck mal, so muss man leben, so lebe ich. Sondern es ist wirklich ein Liebesdienst. Und das Ziel ist, von dem Weg zurückzuführen und dann um die Seele vom Tode zu retten. Das ist eigentlich ein Rettungsdienst. Und dieses Anliegen ist so, so wichtig. Denn dieser Dienst der Überführung und dieser Dienst an und durch das Wort bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist ein interessanter Ausdruck. Es bedeckt eine Menge von Sünden. Und das soll und ist mein Anliegen auch. Ich hoffe, ihr habt gestern mich da schon richtig verstanden. Mein Ziel ist jetzt nicht, euch zu überführen und sagen, ihr habt alle keinen Glauben, weil ich mir mehr Frucht wünsche und mich danach sehne. Aber das trifft mein Leben. Da bin ich echt vielleicht eingebildet, aber ich bin zu 100% überzeugt, ich bin echt. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt es von euch auch behaupten. Ich habe dieses Zeugnis in mir. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, ich bin sein. Das habe ich mit 26 Jahren geschenkt bekommen. Seitdem zweifle ich nicht daran. Aber ich zweifle an meinen Fähigkeiten. Ich zweifle an so vielen Handlungen und so vielen Reaktionen und an so vielen Dingen, Sünde in meinem Leben. Und von daher, mein Anliegen ist nicht, euren Glauben jetzt euch wegzunehmen, sondern aber ihn zu hinterfragen, ihn zu prüfen. Und selbst dann, wenn eine Person da sitzt und durch die Verkündigung, ob jetzt hier oder grundsätzlich sagt, ja, dann bin ich ja gar nicht gerettet, dann ist es ein Dienst, um gerettet zu werden. Denn ich glaube, dass nicht wenig in dem sogenannten Christentum, nicht wenig in den Gemeinden, man sozusagen hineingeboren wird, man wächst hinein und man kann verstandesmäßig glauben. Das heißt, vom Verstand widerspricht man dem nicht und sagt, das glaube ich nicht. Aber nicht zu dem lebendigen, rettenden Glauben durchgedrungen zu sein, zu der Wiedergeburt letztendlich. Und man wächst da hinein. Gerade wir, die wir in christlichen Häusern aufgewachsen, wir kennen dieses Phänomen, oder? So, ich bin von klein auf mit Muttermilch alles, das meine Eltern in der Gemeindearbeit voll aufgegangen, wie viele Stunden ich nach dem Gottesdienst noch mit meinen Geschwistern im Auto saß und gekotzt habe, weil mein Vater noch das Gespräch hatte und noch die Besprechung und noch das und das und noch da Chorprobe und Zeug. Oh. Und ich habe das alles nicht gemacht. Und dann nach Hause gekommen, gerade einen Borscht gegessen und wieder gefahren zum zweiten Gottesdienst. So, das war mein so von klein auf hinein. Und ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich gezweifelt habe, es gibt einen Gott. Ich wusste, wenn ich meine Klassenarbeit verstecke und verheimliche meine Note, dass der Herr es gesehen hat. Ich wusste es. Ja. Ich wusste, wenn Jesus wiederkommt, das wusste ich auch. Ich habe es gefürchtet. Ich habe so Angst gehabt, dass Jesus wiederkommt. Ich hätte nicht mit Freimütigkeit wie heute singen, ich glaube an die Auferstehung und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Ich hätte gesagt, lieber morgen, übermorgen, nur nicht heute. Weil ich wusste, ich genüge ihm nicht. Das habe ich alles geglaubt, wirklich. Dass ich ihm nicht genüge, dass ich in Sünden habe. Ich mit 9 Jahren, was muss ich schon alles angestellt haben, dass mir dieses Bewusstsein so präsent war. Aber der Punkt ist, ich habe das alles geglaubt, aber ich war nicht wiedergeboren. Und das offenbarten meine Werke. Gelogen, bis die Balken sich bogen, verheimlicht, Dinge getan, von denen ich mich heute schäme, sie laut auszusprechen, wie Paulus es sagt. Wir haben in diesen Dingen gelebt, von denen wir uns heute schämen. Und es gibt, ich habe mich neulich mit einem Bruder gestritten, wer von uns der Schlimmere war. Oder ich hoffe, war. Und er meinte, er wird mich da toppen. Und ich habe ihm gesagt, nee, wirst du nicht. Und wir müssen uns noch treffen und dann uns dann mal vergleichen. Ja, das haben wir noch nicht getan. Ich glaube, der ist immer noch da überzeugt, dass er schlimmer ist. Der Punkt ist, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass man gläubig sein kann und doch nicht gläubig sein kann. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Glauben und einem lebendigen Glauben. Und dieser lebendige Glaube zeigt sich im Tun, in den Werken. Und davon redet Jakobus. Und dieser Dienst, den er hier tut, er in schockierender Offenheit und teilweise in einem brutalen Ernst, wenn wir zum Kapitel 4 kommen, als er dann, wenn er den Bußruf startet, das ist echt sehr, sehr ernst, wie er es macht. Und er verlässt geschwind den Ton der Liebe da scheinbar und wird echt hart, dann kommt er wieder zurück zum liebe Brüder, aber in dem Moment, wo er zur Buße aufruft, er spricht von dem zornigen Gott, der ein eifersüchtiger Gott ist und dass sie sich nicht täuschen sollen, dass sie sich nicht einreden sollen, sie seien ja echt, wenn sie es nicht sind. Und ich will das wirklich deutlich machen, das tut er nicht, um sie zu verurteilen, das tut er, um sie zu gewinnen, weil er Angst hat, dass sie in dieser Verblendung, in der Selbsttäuschung ein Glaubensleben leben, Christ sein Leben, es bekennen, aber es nicht sind. Und wenn Jesus kommt, sie sich wundern, wenn er sagt, ich kenne euch nicht. Und sie sagen, aber Herr, Herr. Und ich sage, ich kenne euch nicht. Ja, wie kann das sein? Hab doch mein Leben da gelebt, in der Gemeinde. Hab doch meine Dienste getan. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Und ich glaube, mit dieser Sorge schreibt Jakobus, weil er in der Diaspora-Gemeinde, in der zerstreuten Gemeinde, von Dingen hört, von Dingen sieht, von denen, die behaupten, sie glauben, aber ihr ganzes Verhalten widerspricht dem einfach. Und dieses Anliegen treibt ihn, diesen Brief zu schreiben. Ich möchte euch ein paar Aussagen nur euch zeigen und somit sich schon mal hineinnehmen in den Brief. Und dann gehen wir Kapitel für Kapitel mal durch und Abschnitt für Abschnitt. durch, um das zu entdecken. Kapitel 1, Vers 22. Schreibt er, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also, lebt danach, seid Täter und nicht Hörer allein. Das heißt, und ich werde mit euch darüber noch kurz nachdenken müssen, hören oder und tun ist kein Widerspruch. Wir können sagen, oh, wir hören immer die ganze Zeit, jetzt sollen wir mal das Hören lassen und jetzt müssen wir zum Tun. Man kann genau da kippen und das Hören, aufgrund, weil man nicht tut, das Hören als schlecht darstellen. Wir würden da, das wäre gefährlich, denn der Glaube kommt aus dem Hören. Aber worin zeigt sich das richtig Gehörte? Im Tun. So, wir können, ohne Hören können wir nicht tun. Und das heißt nicht, lass das Hören, hör auf zu predigen, also jetzt tut mal. Ja? Hör auf, die Bibelstunden zu besuchen und die Bibel zu lesen. Und das ist nicht der Weg, sondern wenn ihr es hört, dann lebt danach. Wenn ihr das hört und es für gut findet und sagt, ihr glaubt, dann zeigt das in eurem Tun. Und dann sagt, betrügt euch selbst nicht. In dem täuscht euch nicht, wenn ihr sagt, ihr glaubt das, aber ihr in eurem Leben, das keine Auswirkung hat. Und ich möchte euch da persönlich wirklich mit herausfordern, mit Jakobus heute, die Wahrheiten, die du erkannt hast und die für dich wichtig geworden sind, wo du sagst, das waren für mich meine Aha-Erlebnisse oder wichtige Erkenntnisse. Wenn du dir Zeit nimmst und mal hinterfragst, welche Auswirkungen hat es dann für dein Leben gehabt? Gab es da, oder andersrum, hat diese Erkenntnis Kraft gehabt, das, was du erkannt hast, in deinem Leben umzusetzen? Und ich behaupte mal, solange es noch keine Kraft gab, ist es ein Glaube, der positiv darauf reagiert, der vielleicht sogar schnell aufsprost, um jetzt in unserem Markus-Kontext zu bleiben, aber noch keine Frucht hat. Und von daher noch nicht dieser Glaube ist der eigentlich, von dem die Bibel redet. Man kann viele Dinge gut finden und man kann sogar begeistert sein, weil da ein neuer Gedanke hineinkommt, ein neuer Schlüssel zum Verständnis kommt. Aber erst in der Kraft wird deutlich, ob das, was wir da angenommen haben, wirklich Glaube ist. Wirklich Glaube ist. Die Erkenntnis, oder andersrum, Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Das heißt, das Reich Gottes, das Wesen des Reiches Gottes ist Kraft, ist eine Dynamik, ein Dynamis und nicht einfach nur bloßes Gerede. Das ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes hat Kraft. Und das ist der Maßstab, das ist was Jakobus hier an die Gemeinde anlegt, das ist sein Verständnis vom Reich und so lehrt er und schreibt er diesen Brief. Also seid nicht Täter, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. In Kapitel 2, Vers 12 drückt er sein Anliegen auf eine andere Art und Weise nochmal aus. Aber das Gleiche, es geht immer ums Gleiche. Er sagt, Vers 12, redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollten. Das heißt, wenn ihr zu dem Gesetz der Freiheit hindurchgerungen seid, was das ist, auch darin, das müssen wir uns anschauen, in Kapitel 1 nimmt er uns da schon ein Stück weit hinein. Wenn wir in das Gesetz der Freiheit hineingeschaut haben, wenn wir durch das Gesetz der Freiheit, zu dem wir das Gesetz der Freiheit hindurchgerungen sind, wenn wir selbst das erfahren haben, nicht Gesetz der Werke, sondern das Gesetz der Freiheit, ich will schon so viel sagen, das ist der neue Bund. Das ist der Bund der Barmherzigkeit und der Gnade. Wenn wir das erkannt haben und das gesehen haben und das geschmeckt haben, sagt er, redet so und handelt so, das, was ihr dann erfahren habt. Schaut mal in Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein, gegen die, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das heißt, das Gesetz der Freiheit ist Barmherzigkeit. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Wir sind durch die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes unter dieses herrliche Gesetz der Freiheit hineingekommen und sagt, wenn du das selbst geschmeckt hast und das erlebt hast und das glaubst, dann leb danach so, dann rede so, nämlich in Barmherzigkeit und in der Gnade und in der Liebe und in der Treue und so weiter. Das heißt, reden und handeln als solche, die diese neue Gesetzmäßigkeit erfahren haben. Das ist das Nächste. Und wiederum, reden und handeln muss da übereinstimmen. Reden muss dann konform gehen. Er drückt das gleich nochmal in 4,17 aus. Jetzt wird aber schärfer, weil das ist dann in diesem Zusammenhang, wo er zu Buße aufruft, dann nimmt er so einen ziemlich harten Ton an. Aber jetzt schaut mal, 4,17. Das ist für mich harter Tobak. Da heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Wer weiß, das heißt, wer gehört hat, was gut ist und was gut wäre zu tun, in der Übereinstimmung mit dem Gesetz der Freiheit. Wer das weiß, wer das gehört hat und tut es nicht, wisst ihr, was er tut? Sünde. Bei uns ist so, Sünde ist das, was wir tun. So fest verankern. Wenn ich das tue, sündige ich. Wenn ich das tue, sündige ich. Wenn ich das tue, sündige ich. Und das ist nicht falsch. Aber die Bibel sagt, Sünde ist genauso auch nicht zu tun. Ist genauso Sünde. Das ist bei uns nicht so auf dem Schirm. Ja? Und wir vermeiden, dass wir das nicht tun und das nicht tun und das nicht tun, damit wir nicht sündigen. Und merken nicht, dass wir nicht tun, nicht tun, nicht tun. Und die Bibel sagt, es ist genauso Sünde. Dinge zu wissen, den Willen Gottes erkannt zu haben, hineingeschaut haben in das Gesetz der Freiheit und erleuchtet worden sein in der Erkenntnis dessen, was der Geist uns offenbart, und danach nicht entsprechend gehorsam zu sein, ist genauso Sünde. Ist genauso Sünde. Dafür müssen wir genauso Buße tun. Da müssen wir genauso auf die Knie gehen und sagen, es tut mir leid, Herr. So, das ist ernst, gell? Also das fordert mich sehr, sehr heraus. Und ganz ehrlich, ich weiß Situationen in meinem Leben, wo ich wusste, was ich tun sollte, ich habe es nicht getan. Und ich hätte es tun sollen. Ja. Und das ist genauso Sünde. Wir wissen, dass Freimütigkeit und Freude und Kraft und die Erfüllung des Geistes in unser Leben da sein wird, wo wir die Sünde bekennen. Und wenn wir diese bekennen, so ist sie treu und gerecht und reinigt unser Herz davon. Und dann kommen wieder Freude und Frieden in unser Herz und die Fülle des Geistes. Und dazu gehört nicht nur das Bekennen von den Dingen, die wir tun, sondern das Bekennen auch von den Dingen, die wir nicht tun. Jakobus legt einen Schwerpunkt stark darauf, über die Dinge, die wir nicht tun, obwohl wir sie tun sollten. Weil er sagt, das Hören und das Handeln muss übereinstimmen. Und wo das übereinstimmt, da ist das Zeugnis eines wirklich bewährten Glaubens, des rettenden Glaubens sichtbar. Und jetzt zum Schluss wiederhole ich es noch einmal, also zu dieser Einleitung. Das immer mit dem Hauptgedanken und mit dieser Intention, denjenigen, der von der Wahrheit abgeirrt ist, zurückzubringen, einen Sünder zu überführen, damit er gerettet wird. Damit Rettung stattfindet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten dieser Rettung. Das ist nochmal Kapitel 5, Vers 20. Redete, so wisst, dass welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und seine Menge von Sünden bedecken wird. Eine Menge von Sünden bedecken wird. Diese Rettung hat zwei Aspekte. Das eine ist, da ist jemand, der ist Kind Gottes und er lebt in Sünde. Und er sagt, wenn wir dann in diesen Liebesdienst gehen und in die Ermahnung gehen und in die Überführung gehen, selbst wenn dem einen das nicht schmecken wird und einem das nicht gefallen wird und er dafür nicht mögen wird, wir tun einen Dienst, einen Liebesdienst an ihm und wir werden ihn retten. Und ich glaube, retten im Sinne von zeitlich retten. Das heißt, dass er die Konsequenzen in diesem Leben, von den Konsequenzen gerettet wird. Denn jeder, der Gott gehört und in sein, bei ihm sicher ist. Davon, das glaube ich fest. Aber in diesem Leben bewusst in Sünde lebt und nicht Buße tun, der wird unter Zucht kommen. 1. Korinther 11 macht uns so deutlich. Jesus wird nicht zulassen, dass ein Glied seines Leibes bewusst in Sünde leben darf und kann. Er wird ihn in Zucht nehmen. Und Jakobus sagt, wer ihn davor ihn ermahnt und ihn da korrigiert, der rettet ihn, dass er die Konsequenz der Sünde in diesem Leben nicht in dieser Weise erfahren muss. Als David diese schreckliche Sünde begann, aufgrund von Ehebruch einen Auftragsmord zu begehen, wird ihm vergeben. Ja, ihm wird vergeben. Den tiefen Bußpsalm kennen wir. Und dann können wir nachlesen, was wirklich wahre Buße bedeutet. Das wird absolut deutlich. Aber was verheißt Gott ihm durch den Propheten? Schwert in seinem Haus bis zum Ende. Die Folgen, die werden bleiben. Und die spürte bis zum Ende seine Folgen. Ich sage das einfach, dass wir uns dessen bewusst sind. Auch die Sünden, die haben Folgen. Die haben Folgen. Darf ich so sagen, wir werden gerettet werden wie durchs Feuer hindurch. Wenn der Tag kommt, heute oder morgen, und wir unseren Glauben, und der dadurch geläutet wird und geprüft wird, das wird offenbart werden. Ja, aber Schaden gibt es. Und Jakobus hat dieses Anliegen und sagt, wenn wir jemanden davor bewahren können, dann tun wir es. Wir können nicht sagen, es ist halt sein Glaube, das überlassen wir ihm. Das hat Folgen, und wir müssen sie warnen und wir müssen uns warnen. Und das ist wirklich ein Dienst der Bewahrung. Das ist das eine, damit wir nicht unter Zucht kommen und damit nicht Folgen entstehen, die wir vielleicht unser Leben lang tragen müssen. Das andere aber ist, dass es nicht wenige meinen, die sind gläubig und letztendlich sind ja Christen, aber gar nicht in dem lebendigen Glauben durchgedrungen sind. Und Jakobus sagt, sein Dienst ist, ihnen aufzuzeigen, dass sie da noch gar nicht durchgerungen sind. Und wenn sie zu der Erkenntnis kommen, dass sie eine Menge von Sünden bedeckt bekommen und somit gerettet werden. Eine Seele wird dadurch gerettet. Es ist kein liebloser Dienst, sondern das ist ein Dienst an Menschen, für die Menschen. Das ist ein Liebesdienst. In dieser Weise, übrigens sagt Petrus in 1. Petrus 4, Vers 9, 1. Petrus 4, Vers 9 oder 8. Vers 8. Von allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist der gleiche Ausdruck, den er hier gebraucht. Das heißt, das ist, übt diesen Liebesdienst, damit eine Menge von Sünden zugedeckt werden. Das bedeutet nicht, es ist kein Liebesdienst, alles schön zu reden und zu sagen, um des Friedens willen und um der Harmonie, bloß nicht ansprechen, ist doch alles gut. Der Weg ist da schmal, sehr, sehr schmal. Und nicht wenig geschieht lieblos. Ich will das nicht verleugnen, aber von daher darf ich so, vielleicht so euch motivieren oder euch, bei sich selbst, das ist eine Sache. Und ich hoffe, das ist das, was wir als Erste hören, dass wir nicht hören für die Nächsten und sagen, ah ja, klar, sondern dass wir für uns selbst. Aber selbst da, wo der Herr uns zeigt, einen Nächsten, dass wir, bevor wir gehen und diesen Dienst ausüben, jeder vor sich selbst wirklich ehrlich prüft, mit was für eine Motivation will er denn das tun. Was ist sein Anliegen? Will er ihm das jetzt aufzeigen und sagen, ha, ich habe dich erwischt und jetzt kann ich es beweisen, dass du da nicht richtig liegst. Reindrücken, überführen. Was ist deine Grundmotivation? Ich glaube, wenn du ins Gebet gehst vor Gott und ehrlich im Gebet das vor Gott prüfst, der Geist wird es dir offenbaren, was deine wirkliche Motivation ist. Aber wenn das aus Liebe geschieht und diese Wunsch, weil wir die lieben und wir nicht wollen, dass sie verloren gehen und wir aufs Neue das sagen müssen, weil wir nicht wollen, dass wir in der Ewigkeit nicht zusammen sein werden, dann ist es unsere Aufgabe, sogar unsere Pflicht. Und so drückt Jakobus mit diesen letzten Versen nicht nur seine Haltung und seine Motivation, warum er den Brief schreibt, sondern er zeigt unter anderem auch dir und mir, in welcher Haltung wir diesen Dienst üben sollen. In gewisser Weise, er sagt, nicht ich mache das nur, sondern er sagt, wer das genauso tut wie ich, der wird jemanden retten. Also es ist ein, er geht diesen Weg und er zeigt also in gewisser Weise als Vorbild, wie geht man so einen Dienst an, wie tut man diesen Dienst. Also das ist von der Grundhaltung. Nicht wenige tun sich mit dem Brief sehr, sehr schwer, weil zum Beispiel Jesus da nicht so auftaucht, gell? So sucht man nach dem Namen Jesus in diesem Brief. Es gab einen, der sich sehr, sehr, sehr schwer damit tat. Ja, ihr kennt alle unseren lieben Martin. Ja, der hat sich so schwer getan mit diesem Brief, dass er in seiner Bibel ihn auf die letzten Ränge verbannt hat, wirklich, kann man so sagen, zusammen mit dem Hebräerbrief. Deswegen, wer eine Luther-Übersetzung hat, findet sie die Briefe am Ende. Das haben wir unserem Luther zu verdanken. Es gibt eine Einleitung von ihm zum Neuen Testament und wie zu jedem biblischen Buch. Er war ja Professor und Doktor und Lehrer und nicht nur Prediger. Und er hat unterrichtet. Und es gibt eine Einleitung wie einen Römerbrief. Da hat zum Beispiel John Wesley sich bekehrt, als er diese Einleitung da gelesen hatte. Er hat auch eine Einleitung zum Jakobusbrief geschrieben. Und diese Einleitung schimpfte regelrecht über diesen Brief. Er bezeichnet das als eine strohende Epistel und die es wert wäre, damit einen Kamin anzuzünden. Das ist erschreckend, gell? Da dachte ich, Mensch, Luther, ich sage es auch hier wiederum, zeigt es uns, okay, auch Luther war ein Mensch, ja, und ist nicht Jesus. Aber doch erschreckend, wie er mit dem Brief, und wisst ihr warum? Warum ihm der so zuwider war? Luther hatte ein Prinzip und ich liebe dieses Prinzip. Und dieses Prinzip hieß, alles, was Christum treibt. Ja? Es muss Christum treiben. Und so verstand er die ganze Bibel, das Gute, genau das Alte Testament, las er so, alles, was Christum treibt. Das heißt, er suchte, was treibt Christus, was macht ihn groß, was verherrlicht ihn. Vom Alten bis zum Neuen Testament war das Anliegen Luthers. Das ist kein neuer Zugang. Das ist etwas, was von den Aposteln, über die Propheten, Apostel, Jesus und so weiter eigentlich da war. Aber auf jeden Fall, was Christum treibt. Und beim Jakobusbrief hat er gesagt, das treibt nicht ihn. Und ich muss euch ehrlich das Zeugnis geben. Als ich zum lebendigen Glauben durchgerungen bin und diese Freiheit der Gnade erfahren habe, als mir klar wurde, dass dieses Joch, ja, ist es richtig, ist weg. Es ist jetzt kein Schimpfen, aber ich bin in einem russlandsdeutschen Kontext groß geworden, in einer Gemeinde, Frauen links, Männer rechts, ja, ich saß rechts. Mit allem drum und dran, alles, was dazugehört. Und Fernseher geschaut, oh, das war schlimm und mit diesen Dingen. Und das war für mich Glaube, das hat für mich damals als Kind Glaube ausgemacht. Und mein Gewissen war so scharf, dass bei jeder Kleinigkeit es geklingelt hat. Und deswegen dachte ich, ich bin der schlimmste Mensch auf der Erde. War ich auch, aber. Und als ich dann wirklich erst später so einen tiefen Wunsch gehabt habe, Jesus wirklich nachzufolgen, nicht zu sündigen. Es gab Tage, habe ich mich so angestrengt. Dann kam ich nach Hause und dachte, oh, heute hat gut geklappt. Heute nicht so viel gesündigt. An meinen Tagen dachte ich, gar nicht gesündigt. Und dann führt er mir dann und zeigt meine absolute Abgrundtivität und Sündhaftigkeit. Und ich war an dem Punkt, wo er mir dann Christus vor Augen gemalt hat, der Vater, und gezeigt hat, dass Jesus für mich alles getan hat. Dann ging Licht auf und dann war das wie zerbrochen, das Ding war weg. Und ich war frei und ich lobte seine Gnade und liebte seine Gnade über alles. Und dann kamen wir in die Jugendstunde, ich glaube, oder Hauskreis, weiß nicht. Lillis Schwester hat das Thema gehalten und die hat Jakobus gemacht. Ich habe da gesessen und ich habe gekocht. Ich weiß noch, wir saßen draußen, es war Sommer, hat an die Wand mit dem Beamer ein Vers dran, Glaube ohne Werke, da ging es um, und sobald ich nur das Wort Werke gesehen habe, bin ich auf die Palmen gegangen. Und ich kann es nachvollziehen, ein Stück weit bei Luther, der selbst da durchgerungen ist, wenn er dann anfing, irgendwo von Werken zu lesen, vor allem ein Satz, ich lese euch ihn gleich vor, dass der dann auf die Palme gegangen ist und sagt, das darf nicht wahr sein. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum er den Jakobusbrief komplett verbannt hat. und am liebsten wirklich aus der Bibel gestrichen hätte. Wenn er die Verantwortung hätte, er hätte ihn gecancelt. Er hat gesagt, der kommt da nicht hinein. Beim Hebräerbrief war noch Christus oft drin, aber da fand er nicht mal den Namen. Und jetzt, das bedeutet nicht, dass er nicht drin ist. Guck mal, Kapitel 2. Hauptsächlich, was ihn zu dieser Haltung gebracht hat, ich lese ab Vers 20. Kapitel 2, Vers 20. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Und dann war es, weiter konnte er wahrscheinlich gar nicht mehr lesen. Nee. Und für ihn war das so ein direkter Angriff und ein Widerspruch zu den allen paulinischen Briefen. Zu dem allen, was er so dann im Römerbrief entdeckt hat und geliebt hat. Das darf nicht wahr sein. Ist unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden? Und er schlug Römerbrief auf und las Kapitel 4 und er sagt, wurde Abraham aus Werken gerechtfertigt? Nein, aus Glauben. Da sagte, guck mal, Jakobus, geht ja gar nicht. Also war zu jüdisch. Und somit im Gesetz verankert und so weiter. Also da hat Luther, heute schämt sie sich wahrscheinlich im Himmel. Aber Jakobus schreibt weiter und sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirke und der Glaube an den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und das ist natürlich absolut für Luther. Nein, nein, aus Glauben allein, allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein, allein in Christus. Und nicht aus Werken. Boah, das ging gar nicht bei ihm. Das ist der Grund, warum er es als eine streuende Epistel bezeichnet. Und als ob Jakobus die Geschichte Abrahams komplett neu deutet und auslegt. Und dann schreibt er, Vers 25, ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und tot kann man sagen kraftlos, tot kann man sagen nutzlos, tot kann man sagen nicht existierend. Und hier sind wir wieder bei der ganzen Thematik des Jakobusbriefs. Ein Glaube, der keine Werke hervorbringt, ist tot. Ist ein toter Glaube. Und somit ist es kein rettender Glaube. Kein lebendiger Glaube. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Wir müssen eins begreifen und ich bin mir sicher, ihr seid mittlerweile fit in der Schrift und nicht nur seit 7 Jahren. Ich will auch an dieser Stelle sagen, ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck erweckt, dass ihr gestern überhaupt keine Frucht habt in eurem Leben. Das ist, ja, okay. Der Jakobusbrief, das Thema des Jakobusbriefes ist nicht die Rechtfertigung aus Glauben. Das war natürlich Paulus großes Thema und Luthers Lieblingsthema. Sogar das in seiner Übersetzung, in der Luther-Übersetzung, im Römerbrief. Wisst ihr, wie oft er es gedoppelt hat, dass, wo wir im Urtext eigentlich das gar nicht haben, wo er allein aus Gnade oder diese bestimmte Wörter, die im Urtext nur einmal drinstehen, er hat sie zweimal in den Text hineingefügt, hat, um das Ganze nochmal größer zu machen. Also der wollte es einfach groß, die Gnade machen. Okay. Ja, ich spare mir den Gedanken zu dem wahren Textus Receptus und so weiter. Aber der Punkt ist der, nicht die Rechtfertigung aus Glauben ist das Thema des Jakobusbriefes, sondern die Bestätigung des Glaubens. Das ist das Thema. Und wenn man das nicht versteht und das gegeneinander ausspielt, dann gibt es ein Problem. Jakobus redet nicht davon, wie wir gerettet werden. Und ihm geht es nicht um deine und meine Rechtfertigung. Sein Thema ist, wenn du behauptest, du bist rechtfertigt, dann zeig's mir, ob du das wirklich bist oder nicht. So, es geht hier nicht um den Glauben, der rechtfertigt, sondern um der Glaube, der bestätigt, der bewährt sich, der sich bewährt. Und das ist die ganze Thematik. Reden wir nochmal in Kapitel 2. Lass uns mal das ganz kurz hier miteinander anschauen. Nehmen wir mal diesen Abschnitt mal rein und dann sind wir wirklich gut in der Thematik von dem Brief drin. Ab Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Das ist die Frage. Was hat es für einen Nutzen? Entschuldigung. Was hat das für einen Nutzen? Er habe Glauben, aber er hat keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn retten? Und wir, die Lutheraner, natürlich kann der Glaube retten. Der Glaube rettet. Gerettet werden wir allein aus Glauben. Und Jakobus provoziert hier mit dieser Aussage. Das ist, und nicht nur heute, sondern damals genau. Und sagt, kann etwa der Glaube retten? Und wir würden natürlich sagen, ja, natürlich kann er retten. Und er sagt, nein, denn es gibt Glauben und einen Glauben. Für uns ist es so, dass jeder Glaube, der sich in eine Form äußert, für uns der rettende Glaube ist. Und dann reden wir natürlich von jemandem, der vom Glauben abgefallen ist. Und wir sagen, wie kann das sein? Der ist doch im Glauben gewesen, der war doch in der Gemeinde, hat doch geglaubt, hat sogar bezeugt, hat mitgearbeitet. Und dann gehen sie in die Welt und dann sind wir ganz verwundert. Und dann, wenn man behauptet, dass man nicht vom Glauben abfallen kann, dann bringt man eine Menge an Zeugen und sagt, guck mal, die haben alle geglaubt und die sind nicht mehr da. Wie kannst du sagen, man kann nicht vom Glauben abfallen? Ich glaube, dass man nicht vom Glauben abfallen kann, nämlich vom lebendigen Glauben. Aber man kann vom Glauben abfallen. Nochmal, ich erinnere euch an das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Jesus sagt nicht, es eine fiel auf die Straße und sagt, da passierte gar nichts. Da passiert nichts. Da hört jemand, gibt es keine Äußerung des Glaubens. Dann sagt er, dann fällt es nochmal auf den Boden und dieser Boden ist flach. Und da, was passiert da? Es passiert was, oder? Es geht sogar auf. Das heißt, es entsteht ein Glaube, oder? Und Jesus sagt nicht, und dieser Glaube ist Aberglaube. Oder er sagt nicht, es geht auf und ist kein Glaube. Sagt er auch nicht. Sondern da passiert was, da entsteht ein Glaube. Aber das ist noch nicht der Glaube, der das ewige Leben hervorbringt, der das ewige, die Wiedergeburt schafft. Das ist nicht dieser Glaube. Es sprießt etwas auf. Aber der Boden ist flach. Und es vermag nicht das zu schaffen, wozu es eigentlich gepflanzt worden ist, Frucht zu bringen. Und dann redet er von einem anderen Boden. Das ist nicht flach, das ist tief, aber es ist so viel Unkraut drin. Ich sage nicht wieder das Wort mit D. Ja. So, absolut unrein der Boden. Und dann heißt auch, es sprießt auf, das ist da. Es ist da. Das heißt, es gibt eine Äußerung des Glaubens. Es ist da. Und ich zählte, das war ich. Genau dieser Boden war ich. Der Glaube war da an Gott, der Glaube war an Christus da. Aber wisst ihr, wie viel Unkraut in meinem Leben war? Wie viel Sünde mich bestimmte? Und beherrschte und ich sie mehr liebte als den Glauben. Der Glaube war da, aber ich liebte die Sünde mehr. Und das war mehr da als der Glaube. Und das verstickte permanent das Wort. Ich kam in die Jugend, ich kann mich erinnern, oder in Gottesdienst, meistens war es in der Jugend, muss ich ehrlich sagen. In Gottesdienst habe ich oft geschlafen oder an meine Motorräder gedacht oder was weiß ich immer. Aber in der Jugend passierte oft, ich saß da und dann hörte ich eine Bibelarbeit und auf einmal in mir war Glaube da und ich dachte, boah, das ist gut. Das war wirklich gut. Und es dauerte ein Tag, zwei Tage und ich war in meinem alten Leben und die Sünde erstickte es sofort. John Bunyan, wie hieß der? Bunyan, ja. Der Autor von der Pilgerreise. Bei seiner Bekehrung hieß es, seine Frau hat so für ihn gebetet und für ihn gerungen und er war dann in einem Gottesdienst und er hörte und er ging nach Hause und sagte, das war ich, er redete von mir und er fühlte sich so überführt. Und die Frau war so glücklich, dass er sich überführt war, hat ihm so ein gutes Essen gekocht. Und später hat sie es bereut. Wisst ihr warum? Weil nach diesem guten Essen er keinen Empfinden von der Sünde mehr hatte. Er war so glücklich, so satt so zufrieden und sie bereute, dass sie dieses gute Essen gemacht hat. Und dann ist er wieder sein Vergnügen nachgegangen, ist spielen gegangen und als er dann gespielt hat, dann sprach Gott zu ihm und überführte ihn. So wie bei Paulus sagt, Licht vom... Irgendwas wird gebraucht. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Da kann Glaube entstehen, aber das ist noch nicht rettender Glaube. Ein Bejahen dieser Wahrheit und überführt sein und Glaube an die, dass es richtig sei, das heißt noch nicht. Und davon redet Jakobus und sagt, kann etwa der Glaube allein retten? Es gibt unterschiedliche Glauben und ich glaube, wenn Menschen in diesem Stadium, wenn das Wort Gottes, wenn der Glaube nicht Wurzeln geschlagen hat und Frucht gebracht hat und sei es nur 30-fach und sei es nur 60-fach, im besten Fall 100-fach, wenn es keine Frucht gebracht hat, dann ist es noch nicht der Glaube, von dem Jakobus hier redet. Denn dieser Glaube hat Werke zufolge. Es bringt Frucht. Was immer die Frucht jetzt ist, der Jakobusbrief wird uns das gut definieren. Aber es bringt Frucht. Neues Leben bringt Leben. Ja, ich kenne vielleicht dieses Beispiel, aber wenn ein Baby zur Welt kommt und nicht schreit, da kriegt man echt Angst. Warum? Das Leben in sich selbst hat bestimmte Auswirkungen. Das Leben in sich selbst hat bestimmte Dynamik. Das Leben in sich selbst hat eine Kraft. Das Leben in sich selbst hat die Kraft. Der Same in sich selbst hat die Kraft. Man muss es nicht in dem Sinne machen. Es gibt nicht sofort 100%, aber es ist in sich selbst. Das ist das Zeugnis der Schrift, wo Jesus sagt, und der Boden bringt gute Frucht von selbst, weil es in sich selbst diese Kraft hat. Das muss man nicht produzieren. Das wäre das Schlimmste, wenn man sagt, ja, ich will auch so sein wie der Boden. Dann macht man sich Entschluss. Und man kann sogar einen Punkt sich aufschreiben, wo man sagt, ich will so sein wie dieser Boden. Aber wenn dieses Leben nicht da ist, wenn der Geist in uns nicht Wohnung genommen und dieses Leben reproduziert, schafft, unmöglich, dann bleibt es wie bei jedes Silvester ein guter Entschluss. Und nach, ich weiß nicht, wie vielen Monaten, oh Mann, schon wieder nicht Fahrrad gefahren, immer abends 30 Minuten oder schon wieder, ihr wisst, was ich meine. Ja? So, das ist absolut unmöglich, absolut unmöglich. Jakobus geht dieser Thematik nach und er will aufzeigen, was ist dieser letzte Glaube letztendlich, von dem Jesus in diesem vierfachen Ackerboden vom letzten Boden spricht. Er sagt Folgendes, Vers 15. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und täglich Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das, was sie für den Leib notwendige, was nützt es? Jetzt bringt ein ganz konkretes Beispiel. Da sitzt jemand da und hat ein Bedürfnis, er friert, dem ist kalt. Oder in dem dieses Gleichnis bringt er. Dann kommt ein Christ vorbei und er guckt ihn an und sagt, oh du Arme, das tut mir so leid, dass du frierst. Weißt du was? Ich werde für dich beten. Ich werde für deinen Frieden beten. Für Frieden im Herzen, dass du die Situation einfach annehmen kannst von Gott und in Frieden frierst. Ja. Ja, sagt, geh in Frieden. Der Mann oder die Frau friert, blau angelaufen, geh in Frieden, Gott mit dir. Weißt du was, ich gehe nach Hause, werde erst beten, dass Gott dir einen Mantel schenkt. Ich will beten, dass dir warm wird, und wenn es nur ums Herz. So, und der Jakobus sagt, das ist nicht der Glaube Christi in uns. Das ist absolut unmöglich. Das ist eine fromme Floskel. Eine fromme Floskel. Hat nichts mit dem Glauben zu tun, den wir empfangen haben. Denn unser Glaube besteht in Kraft. In der Gesinnung Christi. Und was tat er? Er entkleidete sich selbst, damit du bekleidet werden kannst mit seiner Gerechtigkeit. Er legte seinen Mantel ab und legte ihn dir um, damit all deine Blöße zugedeckt wird. Das ist frommes Gerede. Es zeigt sich konkret an Beispiel. Wir können daher reden, oh, die Barmherzigkeit Gottes und die Gnade Gottes. Aber in unserem Leben, wenn Bedürftige da sind, dass wir dann sagen, ich bete für dich. Und wir keine Anstalten machen, in irgendeiner Weise ihm praktisch zu helfen. Das ist frommes Gerede. Das ist absolut frommes Gerede. Und Jakobus bringt ihnen dieses Beispiel. Anscheinend gab es viele Bedürftige und alle beteten für die Bedürftigen, gingen dann vorbei bei den Bettlern und sagen, oh, lass mir deine Hände auf dich auflegen, für dich beten. Und sind weitergegangen in ihre warme Stube. Darf ich mal so sagen, von dieser Anfangseuphorie, von dieser, im positiven Sinne, von dieser absoluten Liebe zu den Bedürftigen, was war denn in Jerusalem Gemeinde am Anfang? Niemand hatte etwas für sich selbst behalten. Die Liebe Jesu war so in ihr Herz ausgegossen. Die waren so voll des Geistes, dass sie was sahen, nicht sich selbst, sondern den anderen. Sie verkauften, was sie hatten und hatten alle gemeinsam. Das heißt, das ist jetzt kein Prinzip, dass wir in einer Gemeinschaft leben müssen, wo wir alles, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, die Not der anderen waren ihnen so am Herzen, dass sie bereit waren, von ihren Dingen Überfluss zu nehmen, nicht nur Überfluss, sogar vom Wenigen und das zu geben, damit es den anderen gut ging. Dazu muss man sie nicht ermutigen, in dem Sinne von sagen, hey, sondern das war ihr Wesen, das macht die Gemeinde aus. Sie macht es so attraktiv, dass viele dazu kommen wollten, weil sie sagen, hey, da funktioniert das Sozialsystem. Und viele wollten sich einfach nur aus diesem Grund ihnen anschließen. Hey, da werde ich versorgt. Da muss man aufpassen. Ja? Aber der Punkt ist, dieser Anfangsglaube der in der Jerusalemer Gemeinde und diese Liebe zu, da, die war nicht mehr da. Und Jakobus sagt, hey, irgendwie stimmt etwas nicht. Etwas stimmt hier nicht. Ich hatte, als ich Jakobusbrief im Studium hatte, hat mein Lehrer dann so einen Comic ausgeteilt. Snoopy und Charlie irgendwie, Braun. Und dann sitzt Snoopy so da, ist ein kleiner Hund und friert und zittert und Charlie Braun geht dann vorbei und sagt, gesegnet seist du Snoopy, ich hoffe, dir geht es bald besser und dir wird es bald warm und geht dann weiter und Snoopy da unten denkt, was ist hier los? Habe ich mir in meinen Orden reingeklebt. Sehr humorvoll, aber das drückt es aus. Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das heißt nutzlos. Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Und ich werde dir meine Werke oder aus meinen Werken den Glauben zeigen. Das ist hochintelligent, rabbinisch-jüdisch argumentiert. Er sagt, du behauptest, du glaubst. Zeig mir mal deinen Glauben. Und zeig mir mal, was aus diesem Glauben hervorkommt. Nehmen wir mal das auf die eine Seite. Und ich bringe dir meine Werke und dann zeige ich dir, aus welchem Glauben diese Werke entstehen. Jakobus sagt nicht, ich zeige dir meine Werke, wie viele Werke habe und dadurch gerechtfertigt wird. Du sagst, du hast einen großen Glauben. Er zeigt mir, wie zeigt sich dein großer Glaube? Ich zeige dir meine Werke und dann kannst du sehen, was für einen Glauben ich habe. Versteht ihr das? Jakobus sagt, willst du wissen, warum ich Dinge tue, warum ich mich aufopfere, warum ich das, weißt du, warum ich Werke habe? Weil ich Glaube habe. Weil mein Glaube mich zu diesen Werken antreibt. Weil mein Glaube die Kraft für meine Werke ist. Ich zeige dir meine Werke und dann kannst du mal schauen, was muss das für ein Glaube sein. Das ist die Argumentation. Nicht, ich zeige dir meine Werke und dann kannst du sehen, dass Gott mich annimmt und mich rettet, weil ich so viele Werke habe. An meinen Werken, das ist eigentlich echt mutig fast, oder? Wisst ihr, was das über Jakobus sagt? Er sagt, schau dir meine Werke an und dann kannst du meinen Glauben beurteilen. Der bewährte Glaube zeigt sich in den Werken. Das heißt,
schau dir mein Leben an und dann kannst du uns, gib mir ein Zeugnis, was würdest du sagen, was habe ich für einen Glauben? Überlegt euch mal, wie würden uns jetzt dieser Prüfung aussetzen? Und würden allein unsere Familie, die Engsten, die mich kennen, das ist mein härtester Prüf, weil die mich von morgens bis abends, und ich sagen würde, schaut mir meine Werke an und dann sagt mir mal, was für einen Glauben ich habe. Lilly, gib mir mal Zeugnis, ob mein Glaube echt ist oder nicht. Gucken wir mal, wie ich mit dir, mit meinen Kindern, mit den Finanzen, mit den Bedürftigen, mit den Menschen, mit der Gemeinde, da wo ich bin, guck dir das mal an und sag mir, ob mein Glaube echt ist oder nicht. Machen wir mal einen Test. Wie viele von uns würden sich das trauen, diesen Test sich auszusetzen? Oder dann in die Gemeinde zu gehen und der Gemeinde zu sagen, gib mir mal Zeugnis. Liebe Geschwister, gib mir mal ein Zeugnis. Was habe ich für einen Glauben? Was denkt ihr, was ich für einen Glauben habe? Ihr seht meine Werke oder seht ihr sie nicht? Wenn nicht, versteht ihr, was ich meine? Wären wir bereit, uns diesem Zeugnis auszusetzen? Wären wir bereit, diese Prüfung, diese Bewährungsprobe, das macht Jakobus in seinem Brief. Und er geht voran und sagt, mein Freund, schau mir meine Werke an und dann gib mir Zeugnis für meinen Glauben. Ich gucke mir deinen Glauben an und dann schaue ich mal nach deinen Werken. Und dann gucken wir, was echter Glaube ist und was kein echter Glaube ist. Das ist der Punkt. Und dann mit dieser Überzeugung, mit diesem Verständnis, und ich bin mir sicher, irgendwann mal Luther hat es verstanden, aber dann hat man es nicht mehr aufgeschrieben oder ja, er hat es verstanden, bevor er in den Himmel gegangen ist. Und dann mit diesem Grundverständnis schreibt er das, was er jetzt schreibt. Und da müssen wir differenzieren. Ab Vers 20, ja? Nee, Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Das ist eine interessante Aussage und zeigt uns, mit welchem Hintergrund er hier redet und von welchem Hintergrund auch er die Adressaten hat. Es gibt nur einen Gott, den Schöpfergott, den Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ja, du glaubst das? Ja, ja und? Du glaubst, es gibt keine anderen Götter? Ja, ja und? Weißt, und dann sagt er, weißt du, Dämonen genau das gleiche glauben. Und wahrscheinlich mehr wie du. Und das Erschreckende ist, sie haben sogar eine größere Gottesfurcht als du. Aber das unterscheidet nichts von dir und ihm, von ihnen, weil die sind genauso wenig gerettet. Das ist kein rettender Glaube, nur zu glauben, es gibt einen Gott. Und es gibt sogar einen Gott. Er geht jetzt darauf hin und er sagt, da ist eine ernsthafte Orthodoxie da. Da gibt es jemanden, dem ist wirklich wichtig zu sagen, es gibt nur einen Gott. Und er verankert das im Alten Testament. Das heißt, da ist jemand streng gläubig, der das hier behauptet. Und stolz drauf ist und darauf seine Rettung begründet. Es gibt nur einen Gott. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Wer sind die Dämonen? Die gefallenen Engel. Das heißt, die Gefallenen, die sich von Gott abgewandt haben, Freunde, glauben genau das Gleiche. Es gibt nur einen Gott. Das hat sie nicht davor bewahrt, in die Rebellion zu gehen. Zu wissen, es gibt nur einen Gott. Und er ist mächtig. Herrlich. Hat sie nicht davor bewahrt, zu sündigen. Das ist erschreckend, gell? Und sie zittern, sie wissen das Ende. Sie wissen das Ende. Sie wissen, wozu sie aufbewahrt werden. Sie haben Angst. Das macht aber keinen Unterschied, mein Freund. Denn das sind Dämonen. Das heißt, dein Glaube, dein orthodoxer Glaube, mag er so eng sein und streng sein und konservativ sein, ist noch keine Garantie für deine Rettung. Vers 20. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch? Das ist, also, gut, dass er sich das traut, sozusagen. Ich muss es nur wiederholen. Kann ich alles auf Jakobus abschieben? Willst du erkennen, willst du nicht zu der Erkenntnis kommen? Begreife. Es beginnt mit der Erkenntnis. Du eitler Mensch, du eingebildeter Mensch. Nebenbei, dazu komme ich auch noch. Das bildet den Kontext, den Hintergrund all der Versuchungen und Prüfungen, in denen man dasteht, nämlich Hochmut. was die Grund, der Grundübel von all den Prüfungen und Schwierigkeiten, die die da bilden, und die Versuchungen und Erprobungen, das Problem, das ist die Eitelkeit, der Hochmut. Und was ihnen absolut fehlt, ist Demut. Aber du eitler Mensch, du eingebildeter Mensch, du stolzer Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist. Ihr könnt euch rechtgläubig bezeichnen, ihr könnt sagen, ihr glaubt an Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ihr könnt auch auf die Schrift berufen, ihr sagt, die Tora, das ist wichtig, und für die sogar bereit zu sterben und was auch immer. Er sagt, du eitler Mensch, der Glaube, der in sich keine Kraft hat für die Werke, ist tot. Ich will das nochmal betonen. Ich hoffe, ich nerv euch damit nicht. Jakobus sagt nicht, weißt du was, um deinen Glauben echt zu machen, sollst du dich echt mal anstrengen. Das könnten wir so machen, so lehren. Diesen Brief können wir so lehren. Diese Stelle können wir so lernen. Und glaub mir, so bin ich lange aufgewachsen. Oh nein, mein Glaube ist nicht echt. Ich habe keine Werke. Also was mache ich? Ich gehe hin und bemühe mich, Werke zu tun. Das ist nicht, was Jakobus meint und was Jakobus sagt. Er sagt, weißt du was? Echter Glaube hat Werke. Nicht muss Werke haben, er hat sie. Er bringt das hervor. Echter Glaube hat in sich diese Kraft, um Werke hervorzubringen. Und welchen Beispiel könnte man bringen einem alten Mensch, der daran glaubt, es gibt nur einen Gott, nämlich Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Dann holt er eben den Abraham und sagt, was soll ich dir mal zeigen, was der Glaube von Abraham, was ihn ausmachte? Oder soll ich dir zeigen, warum der Glaube Abrahams ihm zur Rechtfertigung zugerechnet worden ist? Warum war der Abrahams Glaube echt? Weil er die Kraft hatte, etwas zu tun, was gegen jeden menschlichen Verstand geht. Was kein Mensch aus sich selbst heraus tun können. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und jeder, der ein Kind hat, weiß, wie unmöglich das ist, oder? Wie geht das? Wie konnte Abraham seinen Sohn opfern? Wenn in ihm nicht diese Kraft wohnen würde, wenn in ihm nicht dieser überzeugende, überführende Glaube wohnen würde, Gott kann Tote lebendig machen. Nicht kann Gott oder kann Gott nicht. Rein theoretisch. Jakobus wird am Anfang noch reden zu uns über zu Zweifel und all diese Dinge. Abraham zweifelte nicht, ob es so wäre oder nicht. Er zweifelte, ja, rein theoretisch kann Gott Tote auferwecken, aber ob er meinen Sohn auferweckt, zweifelte nicht. Sein Glaube war echt, warum? Und Jakobus sagt, weil sein Leben, seine Taten es offenbar machten. Was ist die größte Offenbarung, die Bestätigung des echten Glaubens von Abraham? Die Opferung von Isaaks. Wenn ihr zu Paulus geht, in Römer Kapitel 4 zum Beispiel, Galater Kapitel 3, wenn ihr euch das aufschlagt und schaut, wie Paulus argumentiert, von was redet Paulus? Von welchem Ereignis spricht er? Er spricht davon, dass Gott Abraham die Rechtfertigung zugesprochen hat, als Isaak noch nicht geboren war. Und weil Abraham geglaubt hat, bevor es überhaupt geschah, hat Gott ihm das als Rechtfertigung zugesprochen. Jakobus redet nicht von diesem Ereignis. Jakobus redet von dem Ereignis, was stattfand viel, viel später, nämlich als Jakobus seinen Sohn opferte. Jakobus opferte. Abraham opferte. Isaak opferte. Seinen Sohn opferte. Er spricht von diesem Ereignis. Und seine Argumentation ist, als er das tat, hat sich der Glaube bewiesen und als sich vollendet und vollkommen dargestellt, hat sich als echt erwiesen, das ist die Argumentation von Jakobus. In dieser Tat, in diesem Opfer hat sich gezeigt, er liebt Gott wirklich und darum hat er ihn zu ihm gesagt, du bist mein Freund. Weil das Herz und der Glaube, das war echt. Und nicht, weil er das tun musste und seinen Glauben sich erkaufen musste mit dem Opfer. Das ist nicht das. Lest mal mit mir Vers 21. Und dann machen wir Pause. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? So, das ist ja, was Luther so aufgeregt hat. Du siehst, also schau es genau an, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Jetzt geht es um Folgendes. Es geht um die Vollendung des Glaubens. Das heißt, der Glaube muss sich als vollkommen, vollendet darstellen, was nichts anderes bedeutet als echt. Es muss sich als Wiedergeburt darstellen. Und wo zeigt sich das? In der Prüfung Abrahams. Das war seine größte Prüfung. Und dann heißt es im ersten Buch Mose, und Gott prüfte Abraham und sagte, Abraham, opfere mir deinen Sohn, den du liebst. So, was ist das Thema von Jakobusbrief? Wie beginnt Jakobusbrief? Erhalte es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen hineinkommt. Warum? Weil das, was Gott dann tut mit euch, etwas hervorbringt und zeigt, ob euer Glaube vollkommen ist oder andersrum vollendet ist, nämlich echt ist. Das heißt, die ganzen Stufen durchgegangen ist, vom harten Boden, vom Weg über den flachen Boden, über den unreinen Boden, endlich zu einem reinen, sauberen, fruchtbaren Boden gekommen ist. Da zeigt sich in den Prüfungen, in den Versuchungen, in diesen zeigt sich, ob das ein vollkommenes Werk hat. Bevor ich da weiterlese, Kapitel 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder. Allein das, gell? Für lauter Freude. Ich will im Kontext von Petrusbrief sein, für eine unaussprechliche Freude. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder eben Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, jetzt ist das, indem ihr etwas Entscheidendes versteht, indem ihr begreift, zu dieser Erkenntnis kommt. Nur wer diese Erkenntnis jetzt hat, von der jetzt gleich spricht, nur der wird die Versuchungen und Prüfungen für Freude erachten. Wer das nicht versteht, wird es nicht als Freude nehmen. Wer nicht versteht, warum Gott jemand prüft, wird sich nicht daran erfreuen. Wenn er versteht, warum Gott einen prüft und den Sinn und das Werk darin erkennt, der wird es für Freude achten, weil er begreift, was Gott mit ihm tut. Und wisst ihr, was Gott mit ihm tut? Den vollkommenen Glauben in ihm zu wecken. Ich lese ab Vers 3. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens, und das ist das Thema, Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts und in nichts Mangel habt. Das ist der Hammer. Wer das begreift, dass das, was Gott in deinem und meinem Leben tut, dieses Ziel hat, nämlich zu diesem vollkommenen und vollendeten Glauben Abrahams durchzuringen. Und so wie Gott Abraham durch diesen Glauben führte und durch Prüfungen ihn dahin brachte, dass ihn sein Freund am Ende nannte und seinen Glauben vollendete, den er ihm hineingelegt hat, hat ihn da vollendet. Und durch die Prüfung, Versuchung wurde er als vollendet erwiesen. Und dieses Werk war vollkommen. Es ist nämlich ein Werk des Glaubens, das Abraham tat. Denn er glaubte, Gott kann Tote lebendig machen. Er tat es aus Glauben und nicht, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Er tat das aus Glauben und in dem Verständnis, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus für ihn und für die ganze Menschheit tun wird. Denn er glaubte, er sah die Herrlichkeit Jesu und seinen Tag und freute sich. Er freute sich über diesen, mit dieser unaussprechlichen Freude. Das ist die Ausrichtung in den Prüfungen und in den Versuchungen. Die offenbaren, ob das Werk oder dein Werk des Glaubens echt ist oder nicht. Oder andersrum, die Versuchen und Prüfungen offenbaren, ob es ein Werk des Glaubens ist und nicht, ob ein Werk des Gesetzes ist. Und Werk des Fleisches ist ein Werk einer Religion ist, einer Überzeugung, einer Erziehung, eines sonst irgendwelches Motivs, sondern ob das ein Glaubenswerk ist. Das ist, was Jakobus hier mit diesem Abschnitt macht. Und er rinnt in die Gemeinde, weil er hat Sorgen. Er hat Sorgen, dass viele das nicht aus Glauben tun, was sie da tun. Und dass viele Prüfungen versuchen, es deutlich machen, dass ihr Werk nicht vollkommen ist. Dass es nicht vollkommen ist. Vers 23. Das ist voll gut. Schaut mal. Und die Schrift wurde erfüllt. Die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. In dem Moment, in der Versuchung, in der Prüfung, hat sich die Schrift erfüllt, ob das, was da stand, nämlich Glaube, ob das wirklich Glaube war. Versteht ihr das? Das heißt, in der Prüfung erfüllt sich die Schrift und offenbart, ob es echt ist oder nicht. Und das zeigt sich nicht in einem Lippenbekenntnis. Es zeigt sich in einer Tat. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir eine Baptistengemeinde sind. Und die erste Tat ist die Taufe. Und nicht, weil wir bald eine Taufe haben und ich hier Werbung machen möchte. Versteht das bitte nicht. Wer aus Pflichtgefühl, weil er sonst nicht heiraten darf oder keine Mitarbeiter sein darf, all das gibt es, die Motive, sich taufen zu lassen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist nicht, die Schrift erfüllt sich, sondern wer durch den Glauben durchgedrungen und der Glaube sich als vollendet erweist, diesen gehorsamen Schritt zu gehen, diese Tat, ein Werk für ihn zu tun. Echter Glaube offenbart eine Tat. Und ich weiß von mir selbst, wie ich in solchen Situationen auf dem Stuhl sitze und ich will nicht. Und der Glaube in mir drängt mich. Ich habe Angst, aber der Glaube in mir drängt mich. Ich fürchte mich, aber der Glaube in mir drängt mich. Warum? Wisst ihr warum? Weil es in sich selbst diese Kraft hat. Und ich habe dieses Bild, ich weiß nicht, ob es echt ist, das ist so ein Asphalt und dann kommt so eine Sonnenblume da durch. Ja? Gibt es das? Löwenzahn. Ja, jetzt nicht, danke. Sein Löwenzahn kommt durch. Und für mich ist es ein Bild der Kraft. Es sprengt, es ist Dynamit nach 1. Römer Kapitel 1. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es durchbricht das, wenn es echt ist. Es durchdringt all diese Schichten, es durchdringt die Härte, den Boden, es drückt die Platten und durchdringt die Unreinheit. Es hat in sich selbst die Kraft. Die Schrift erfüllt sich. Das ist herrlich. Die Schrift erfüllt sich da, wo der Glaube im Leben wirksam wird. Da erfüllt sich die Schrift. Vor vielen Jahren, ich war noch an der Bibelschule, ich weiß wirklich, bis heute, wo ich an der Stelle war, Leonberger Kreuz, und ich bin gerade so rausgefahren. Und ich dann dachte ich mir, wenn ich jemals ein Buch schreiben sollte, was ich aber nicht glaube, dass ich das mache, mein Anliegen ist, damit sich die Schrift erfüllt. Das war, und für mich war, wie in Jesus Christus sich die Schrift erfüllt hat. Das heißt, er kam auf die Welt und alles erfüllte sich, was da drin steht in seinem Leben. Ganz praktisch. Und auf der anderen Seite, er kam, um die Schrift zu erfüllen. Das ist, er war die Erfüllung der Schrift, aber sein Anliegen war, auf die Welt zu kommen und alles zu tun, was in der Schrift steht. Dieses Geheimnis ist so groß. Und ich dachte, wenn ich mal darüber schreibe, dann würde ich gerne über dieses Geheimnis schreiben. Und dann in dem Moment dachte ich, Mann, wäre doch mein Anliegen genau das Gleiche. Wäre doch mein Anliegen, mein Leben zu sagen, an mir erfüllt sich die Schrift. Überlegt euch mal. Dass es alles, was drin steht, in deinem Leben sich erfüllt. Dass in deinem Leben sich die Schrift erfüllt. Aber weißt du was? Darum wurde sie geschrieben. Dass in deinem und meinem Leben die Schrift sich erfüllt. Das ist doch Wahnsinn. Und dann dachte ich im nächsten Moment, Was für ein Segen wäre doch darauf liegen, wenn mein Anliegen wäre, die Schrift zu erfüllen. Dass ich alles, was ich tue, mit diesem Anliegen, ich will, dass wie Jesus, obwohl in ihm die Schrift sich erfüllt, er kam und alles tat, damit die Schrift sich erfüllt, dass ich mir überlege bei jeder Entscheidung, ich will das tun, damit sich die Schrift erfüllt, damit das Zeugnis, dass es wahr ist, in meinem Leben sichtbar wird, dass man sagen kann, es erfüllt sich. Und ich sagen kann, guck mal, es erfüllt sich. Noch zwei, drei Verse, gell? Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Das heißt, die Werke bezeugen, ob der Glaube der rechtfertigte Glaube ist. In den Werken zeigt sich, ob jemand, der behauptet, gläubig zu sein, ob er wirklich gläubig ist und somit die Rechtfertigung hat. Versteht ihr das? Wie wichtig ist das in der Botschaft, gerade für solche Gemeinden wie unsere, in denen wir hineinwachsen in unseren Glauben. Nehmt es mir nicht übel, aber wenn ich sage, wie viel ist einfach nur Lippenbekenntnis. Und ich muss gar nicht jetzt anfangen zu schimpfen über unser christliches Europa, Abendland, unsere Regierung, all das. Aber das offenbart einfach alles, dass alles nur Lippenbekenntnisse sind. Und keine Kraft in dem Sinne nämlich von Werken. Weil die Werke offenbaren, das, was man mal irgendwo aufgeschrieben hat, wo man bekannt hat, das Zeugnis, was wir gesungen haben, ob das jetzt schöne Worte, Melodie ist, ob das echt ist. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? So. Wisst ihr, dass die Hurab die Ur-Ur-Ur-Großmutter Davids ist und somit die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter Jesu ist, des Messias, dass eine Heidin war, eine Kananiterin? Aber wisst ihr, warum sie gerettet worden ist? Weil sie glaubte. Aber wisst ihr, worin der Glaube sich als echt erwies? In der Gefahr, sie könnte getötet werden, wenn sie beim Lügen erwischen. Das ist auch eine spannende Sache, gell? Sie bewahrt die Boden Israels, weil sie weiß, dieser Gott ist mächtiger als alles, was wir haben und sind. Sie glaubte diesem Gott. Und ihre Tat offenbarte ihren Glauben. Mit allen den Konsequenzen, der sich für sie bedeuten würde. Das ist echter Glaube. So versteht Jakobus das Alte Testament. Der Glaube, sie wurde rechtfertigt, sie wurde gerettet. Warum? Sie hat es durch ihre Tat bewiesen, was sie glaubt. Sie hat nicht davon geredet, sie hatte das gelebt. Und dann Vers 26, und ich lasse euch in die Pause. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das ist ein interessanter Vergleich. Wie unser Körper, wie das Materielle, ohne das Innermaterielle nicht funktionieren kann. Er könnte der gesündeste Körper sein. Wenn der Geist nicht innewohnt, dann ist der Körper tot. Und wenn das Immaterielle das Materielle verlässt, ist der Körper tot, kann in sich selbst nicht tun. Der Vergleich ist interessant. So ist der Glaube ohne Werke tot. Interessant, er sagt nicht so, sind die Werke ohne Glauben tot. Das sagt er nicht. So ist der Glaube ohne Werke nutzlos. Kraftlos. Kraftlos. Ich will das sagen. Ich möchte euch bitten, begeht nicht einen Fehler und denkt, oh Mann, ich habe aber wenig Werke. Da muss ich mir mehr anstrengen. Das ist nicht, was mein Anliegen ist. Zu sagen, hey, da brauche ich ein bisschen mehr Werke, damit die dann sagen, oh, guck mal, schon war ich der Glaube, was der hat. Mein Anliegen ist, dass wenn der Geist zu euch redet, wir selbst unseren Glauben prüfen und sagen, habe ich einen Glauben, der Kraft hat oder nicht? Wenn nicht, wenn ich, was ich glaube, in meinem Leben mir nicht zu Kraft ist, dann geht auf die Knie und betet Gott um diesen Glauben. Da, ich sage es bewusst, bittet nicht Gott um Werke. Bittet Gott um diesen Glauben, der Werke zu folgen hat. Bittet um diese Kraft. Darum geht's. Und das ist dann der Unterschied, ob wir irgendeine Überzeugung, eine Gemeinde, eine Theologie, eine Konfession hinterherlaufen oder ob wir erkannt haben und den wahren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus haben, der mächtig ist, der den Tod überwunden hat. Ob wir Anteil haben an dem Reich der Kraft oder Anteil haben an dem Reich des Wortes. Ich bitte und flehe Herrn um diesen Glauben, der Kraft in meinem Leben hat, der einen Unterschied macht in meinen Versuchungen, der einen Unterschied macht in meinen Prüfungen, der mir Halt ist und das nichts Theoretisches ist, nichts, von dem ich immer in den Biografien lese und denke, boah, hätte ich auch gerne. Dann sage ich, Herr, du bist der gleiche wie damals heute. Der gleiche Gott, der bei Elia wirkte, der gleiche Gott, der bei Paulus wirkte, der gleiche Gott, der bei Taylor wirkte, egal, der gleiche Gott, der heute auch da ist. Du bist ein Gott, bei dem es kein Wechsel des Schatzes noch des Lichts. Also ich flehe dich an. Schenke mir diesen Glauben. Um diesen Glauben geht es.